Ein ganz herzliches Willkommen heute zum GOI-Festival in Rohrau. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Robin und ich freue mich, dass der Saal doch einigermaßen voll ist. Herzlich willkommen. Wir sind stolz, dass wir es nun zum ersten Mal geschafft haben, das GOI-Festival endlich nach Rohrau zu holen. Das war längst überfällig in der Geschichte und darum freuen wir uns ganz besonders, dass ihr heute Abend da seid. Und ein weiterer Grund zur Freude steht neben mir. Wir haben es geschafft, einen waschechten Rohrauer heute zu gewinnen für das musikalische Programm. Er ist ein sehr erfolgreicher Musiker an den Schlagwerken. Ihr seht es hier, war schon bei Jugend musiziert und heute extra bei uns. Begrüßt mit mir mit einem Applaus Benjamin Demel. Bitteschön. Vielen Dank, Benny. Zwar nicht aus Rohrau, dafür aber auch aus dem Schwabenland möchte ich den Tobias Clay begrüßen. Der Tobi ist unser Hauptreferent und ein ziemlich cooler Typ. Er hat einen Oberarm, dass selbst ich neidisch werde, was vermutlich an seinen 5 Kindern liegt, die ihn ordentlich auf Trab halten. Er war sein Leben lang sportlich unterwegs, darum wahrscheinlich auch die Arme. und aktuell arbeitet er in einem Projekt mit straffälligen Jugendlichen. Mit denen geht er in die Berge und versucht, ihnen so Gott näher zu bringen. Tobi, ich finde es echt cool, dass du heute hier bist und uns mit reinnimmst in das Thema Erkannt. Wer bin ich auf der Suche nach wahrer Identität? Das ist heute unser Thema. Wer bin ich? Wer bist du? Und worüber definieren wir uns? Dazu will uns mal Markus Lanz kurz mit reinnehmen. Leider nicht hier live, dafür per Video. Das wollen wir uns mal kurz anschauen.
Und sagen, okay, der ist so, Audi-Fahrer sind so, BMW-Fahrer sind so.
Also man erkennt den BMW-Fahrer ganz klar.
Ehrlich?
Oh ja.
Woran?
Das ist immer so ein bisschen so ein Alpha-Tierchen.
Silberrücken?
Ja, so ein bisschen, ne? Also so kommt er rein. Der BMW-Fahrer geht auch von Haus aus davon aus, dass er sehr, sehr gut fahren kann. Ja, weil Fahrzeug ist heckangetrieben. Get that money, so it ain't a problem, and the bitches holler for the fame. Double your cup, what? Get your buzz up. You know that you bugging for fame. This what they want, right? This what they want, right? Give them that raw life fame. Give them that raw life fame. But I tell them all. Also, die sind nah beieinander. Der Audi-Fahrer ist hart dran. Also man erkennt schon, was für eine Rasse Mann da auf einen zukommt.
Also der junge Seucher da, mit ihren aufgemutzten Kerren und ihren Grädern, die fahren bei uns in der Straße alleweil hin und her, bis mittel in finstere Nacht rein.
Ich weiß nicht, wer sich wiedererkannt hat. Es muss sich jetzt auch niemand outen, wer jetzt BMW-Fahrer ist und wer Audi-Fahrer. Das haben unsere Parkplatzwächter eh schon notiert, keine Sorge. Nee, Spaß. Unabhängig davon, welche Klischees über welche Autofahrer herrschen, wollen wir uns heute mit einer Person beschäftigen. Greift mal bitte unter euren Stuhl, da klebt was. Das dürft ihr mal hervorholen. Bitte keine Klebereste hinterlassen, danke. Ich hoffe, ihr findet was, es sollte ein Spiegel sein. Nehmt euch mal kurz Zeit und schaut in den Spiegel. Wen erkennt ihr? Und stellt euch mal die Frage, wer bin ich? Also wer bin ich wirklich, unabhängig davon, welches Auto du fährst, welchen Job du machst, was du auf dem Konto hast, wer bin ich? Mit der Frage im Hinterkopf möchte ich einen Tobi auf die Bühne bitten. Es geht heute um wahre Identität. Ich bin gespannt, lieber Tobi, was du uns zu sagen hast. Bitte begrüßt ihn mit einem kräftigen Applaus. Ja. Mit einem richtig kräftigen Applaus.
Jetzt ist an. Ja, super. Gut. Also, freue mich, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Und ich muss wirklich sagen, ich wohne ja in Rohrau jetzt, also in dieser Woche. Und ich fühle mich hier sehr wohl bei euch. Gibt immer gutes Essen. Bis jetzt halt nur Leute, gute Leute getroffen, nette Leute. Und auch da im Wald ist echt schön bei euch. Ja, ist fast wie in Hohenlohe, wo ich herkomme. Wie gesagt, der Robin hat es schon ein bisschen erzählt. Bin verheiratet, habe 5 Kinder. Und neulich in den Schulferien, in den Faschingsferien waren wir im Mercedes-Museum. Gell? Wenn jetzt schon Audi erwähnt wird und BMW, dann muss man auch mal den schwäbischen Star erwähnen, den Mercedes. Und ganz ehrlich gesagt, Geschichte war nie meine Stärke. War immer mein schlechtestes Fach, obwohl es das einzige Fach war, wo ich jemals gelernt habe in meinem Leben. Aber dieses Mercedes-Museum anzuschauen und diese geschichtliche Abfolge, natürlich was Mercedes, was sich da getan hat, aber was sich in der Welt so entwickelt hat, und das einfach mal so in eineinhalb, zwei Stunden so da runterlaufen in diesen Gang da mehr oder weniger, also in diesem Rundgang, das hat mich wirklich fasziniert. Und was mir da so bewusst geworden ist, seit etwa 3 Jahrhunderten, also seit der Zeit der Aufklärung, werden wir hier in Europa zunehmend vom Individualismus geprägt. Das gab es vorher gar nicht in Europa. Und im 20. Jahrhundert, da hat sich das dann also ein bisschen zugespitzt, in den 60er Jahren vor allem, da ist der Individualismus dann zu so einer Tugend geworden. Auf einmal war Individualismus was total Positives, es war bis dahin nicht so. Und seit 20 Jahren ungefähr, also seit der Jahrtausendwende, kennen wir eigentlich gar nichts mehr anderes als Individualismus. Ich habe viel mit Pädagogen zu tun, auch gerade wenn wir so mit so Jugendlichen unterwegs sind. Und in der modernen Pädagogik gibt es ein besonderes Wort, das kommt überall vor. Und zwar dieses Wort, hat es ein paar Pädagogen unter euch? Welches Wort ist denn? Ja, das kommt auch immer wieder vor. Gibt es noch einen Vorschlag? Video. Individuum. Ja, auch. Jawohl, das sind lauter Worte, die kommen auch immer vor. Aber das Wort, das ich meine, ist Achtsamkeit. Das hört sich ja erst einmal so an wie, ja, achte auf die anderen. Aber da geht es eigentlich nur noch darum, acht auf dich selber. Mittlerweile ist ja der Mensch, sind du, bin ich, der Maßstab von allen Dingen. Ich bin einfach, was ich denke. Und das ist meine Identität. Und dann kommen lauter solche Worte, wie ihr sie gerade schon genannt habt. Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung, Selbstbewusstsein, selbstbestimmt und so weiter und so weiter. Und all diese Begriffe, die sind eigentlich nur positiv behaftet. Das Ich steht im Mittelpunkt, ja, und der andere, der darf sich gerne um mich rumdrehen, aber nur in genügend weitem Abstand, sodass er mir nicht zu nahe kommt. Das ist auch der Grund, ganz interessant, warum die sozialen Medien so einschlagen. Wenn du das versucht hättest vor 1960, das wäre ein totaler Flop geworden. Der Individualismus, der ermöglicht unglaublich viel und daher scheint der oberflächlich betrachtet auch gar nicht einmal so verkehrt zu sein. Aber ich will euch heute Abend einen Artikel vorlesen von den Alexander Ulfig. Kennt den jemand von euch? Keiner. Ja, da müsst ihr mal googeln. Alexander Ulfig heißt er, ein ganz bekannter deutscher Philosoph und Soziologe. Und er hat Folgendes geschrieben. Individualismus ist ein Standpunkt, dem zufolge der einzelne Mensch in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit den höchsten Wert darstellt. Der Einzelne hat einen Vorrang vor der Gemeinschaft, der Gesellschaft oder dem Staat. Die Gemeinschaft soll nur die Rahmenbedingungen schaffen, unter denen der Einzelne sich entfalten und seine Ziele verwirklichen kann. Kurz zusammengefasst, die Gemeinschaft soll dem Individuum dienen, nicht das Individuum der Gemeinschaft. In der Aufklärung des 18. Jahrhunderts wird der Individualismus zur treibenden Kraft im Kampf für die Befreiung des Menschen von politischen, religiösen und kulturellen Einschränkungen und Zwängen des ganzen Systems. Erst durch die Loslösung von diesen Einschränkungen und Zwängen ist es dem Individuum möglich geworden, sein Leben selbst zu gestalten. Es entstand das Bewusstsein der Selbstbestimmung, Autonomie, der Unabhängigkeit und der individuellen Freiheit. Der Individualismus ist zur wichtigsten Quelle von Eigenverantwortung und Eigeninitiative geworden. Er bildet somit auch die wichtigste Bedingung des freien Wettbewerbs und der prosperierenden Entwicklung in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Im Gefolge der 68er-Bewegung entstand eine neue Form des Individualismus, der Selbstverwirklichungsindividualismus. Seine wichtigsten Merkmale sind das Streben nach individueller Selbstverwirklichung, permanente Beschäftigung mit sich selbst, Ich-Bezogenheit, man nennt es auch Egozentrik, andauernde Suche nach der eigenen Identität, Narzissmus, Bedürfnis nach Originalität, Neigung zur Selbstdarstellung, Ablehnung der Masse, Ablehnung von Autoritäten und vor allem hierarchischen Strukturen. Der Weg der individuellen Selbstverwirklichung geht nach innen, schreibt der Alexander Ulfig. Und dann schreibt er weiter, im Bereich der sozialen Beziehungen werden feste Bindungen abgelehnt. Diese Haltung führt in den Städten zur Entstehung einer Single-Kultur. Und dann nennt er so ein paar Großstädte, ich nehme einfach mal ein Beispiel. Frankfurt hat mittlerweile mehr als 50% Single-Haushalte. Das egozentrische Streben nach Selbstverwirklichung ist zum herrschenden Lebensideal in unserer Gesellschaft geworden. Die negativen Folgen dieser Form des Individualismus liegen auf der Hand. Der Rückgang des Menschen auf sich selbst, auf die eigene Innenwelt, hat Vereinsamung und oft Isolation zur Folge, obwohl man eigentlich mit jedem verbunden ist. Damit hängt zusammen, dass die Befreiung von traditionellen Vorstellungen, Bindungen und Werten in unserem Kulturkreis von christlichen Werten zur Entstehung eines Sinnvakuums und einer bis heute andauernden Sinn- und Orientierungskrise führte. Also ist ein Mann, der hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. An die Stelle des christlichen Wertesystems ist nichts getreten, was dem Einzelnen einen übergreifenden, überindividuellen Lebenssinn geben könnte. Eine weitere Folge des Selbstverwirklichungsindividualismus ist der geringe Grad an sozialem Engagement. Sich mit sich selbst zu beschäftigen ist in, sich für andere Menschen zu engagieren ist out. Innenorientierte Selbstverwirklichung bedeutet die Abwendung von den anderen, von sozialen Pflichten und sozialer Verantwortung. Nicht zuletzt ist der Selbstverwirklichungsindividualismus die wichtigste Ursache für die Geburtenarmut in Deutschland und in der westlichen Welt. Der Einzelne ist mit sich so selbst beschäftigt, dass für ihn Kinder nicht in Frage kommen. Und dann schreibt er, individualistische Kulturen zerstören sich selbst. Schreibt zum Beispiel auch der Politologe Meinhard Miegel in seinem Buch Das Ende des Individualismus. Langfristig führt die durch den Individualismus verursachte Geburtenarmut zum Aussterben der Träger der westlichen Kultur. Wenn aber die Träger einer Kultur aussterben, dann bedeutet das das Ende dieser Kultur. Und dann fasst er zusammen und sagt ganz einfach in einem Satz, der Individualismus ist also einerseits die wichtigste Ursache für die wirtschaftliche Prosperität, den materiellen Wohlstand und die kulturelle Produktivität, andererseits die wichtigste Ursache für die Geburtenarmut und somit für den offenbar unvermeidlichen Untergang unserer westlichen Kultur. Also der humanistische Individualismus bringt kurzfristig unglaublich viel Vielfalt, Entfaltung und Reichtum. Mittelfristig viele einsame und selbstzentrierte Menschen. Viele Freunde von mir sind Berufsfeuerwehrmänner in Stuttgart. Und die haben da neulich drüber gesprochen, auch mit den älteren Berufsfeuerwehrmännern, wie oft es vorkommt, dass du eine Person, die tot in der Wohnung liegt, bergen musst, das keiner bemerkt hat. Und die haben gesagt, in Stuttgart kam das eigentlich nie vor, noch vor 30, 40 Jahren. Mittlerweile kommt es nicht jeden Tag vor, aber sehr viel. Dass irgendwie der Nachbar ruft an, die Feuerwehr und sagt, ja komisch, schaut mal in die Wohnung nebendran rein, da riecht es so komisch. Und dann liegt da eine Person drin, die schon seit 2 oder 3 Wochen tot ist. Hat keiner gemerkt. Kommt ganz schön oft vor. In Stuttgart. Langfristig bringt das Aussterben von der Kultur. Das absolute Gegenteil zu dem in der Welt, in der du und ich heute leben, ist das biblische Menschenbild. Bereits im 1. Kapitel der Bibel lesen wir, wie Gott uns Menschen schuf. Und ich will euch da heute Abend einen Vers vorlesen aus diesem 1. Kapitel in der Bibel. Den 1. Mose. Also falls dich das interessiert, das findet jeder. Das ist ganz einfach zu finden. Schlag einfach mal vorne auf und dann gleich auf der ersten Seite, wo es so richtig losgeht. Und zwar steht da drin im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Da kommt dreimal dieses Wörtchen uns vor. Nicht ich mache Menschen in meinem Ebenbild, es geht um mich, sondern Gott sagt, wir machen Menschen in unserem Bild, uns gleich. Und es bedeutet ganz praktisch, der eine Gott hat schon seit eh und je in Gemeinschaft gelebt. Ein Gott, der sich in drei Personen offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Das bedeutet aber auch, wenn du und ich in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann sind wir zu einem geschaffen. Zur Gemeinschaft. Wir sind im Ebenbild von Gott geschaffen. Der Mensch, der ist von Anfang an ein Beziehungswesen. Und weißt du, nur in Beziehungen findest du übrigens deine Identität. Das geht gar nicht anders. Gibt es einen ganz bekannten Mann, der Dr. Viktor Frankl, der hat einmal gesagt, nur wenn der Mensch sich selbst vergisst und sich auf sein Gegenüber konzentriert, erkennt er sich selbst wieder. Stell dir das einfach einmal vor, das ist schwer vorzustellen, weil das geht nicht. Aber versuche mal dir das vorzustellen, du bist ganz allein auf einer einsamen Insel. Du wurdest nicht geboren, du hast keine Eltern, du hast keine Freunde, du hast keinen Beruf, du hast keinen Pass und du hast vor allem kein Smartphone. Und jetzt kommt auf einmal eine Stimme aus dem Nichts. Und diese Stimme fragt dich, wer bist du? Was würdest du sagen? Du hättest nichts zu sagen. Denn du kannst aus dem Nichts heraus keine Identität haben. Was sollst du wissen, wenn es nichts zu wissen gibt? Was sollst du denken, wenn keine Denkvorgänge da sind? Was sollst du glauben, wenn es nichts zu glauben gibt? Geht nicht. Identität muss dir jemand von außen geben. Der muss dich füllen mit Identität. Und dieser Viktor Frankl, von dem ich dir gerade dieses Zitat vorgelesen habe, der war Jude. Und der war in seinem Leben in drei unterschiedlichen Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs. Der war Arzt, war ein sehr hochgestellter Mann. Und in dieser Zeit im Konzentrationslager, da haben sie ihm alles genommen. Der war kahlrasiert wie alle anderen. Der hatte keine Kleidung mehr an. Sie haben ihm die Papiere weggenommen. Und eines Tages, da stand er in so einer Menschenschlange mit Hunderten von Menschen, die alle genau gleich ausgesehen haben wie er. Und da hat er auf einmal einen Moment gehabt, wo er sich gefragt hat, wer bin ich eigentlich? Er war vollkommen nackt. Alles, was ihn ausmachte, war weg. Vielleicht kannst du damit im Moment überhaupt gar nichts anfangen, mit so einer Situation. Aber weißt du, jeder von uns kommt immer wieder und ganz sicher irgendwann mal an einen Punkt, wo er einfach nackt dasteht. Vielleicht nicht ohne Kleidung. Aber wo alles, was wir sind und haben, mal weg ist. Spätestens, wenn du auf dem Sterbebett liegst, dann stehst du nackt da. Und die wichtigste Frage ist, wo suchst du die Antwort, wer bin ich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du fragst Menschen, menschliche Weisheit, den humanistischen Individualismus, oder du fragst Gott. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Wenn ich die Antwort auf die Frage, wer bin ich, in menschlicher Weisheit, in menschlichen Gedanken suche, dann habe ich letztendlich drei Möglichkeiten oder Wege, wie ich herausfinden kann, wer ich bin. Die erste Möglichkeit ist, über die Frage nachzudenken, was denken andere über mich? Die zweite Möglichkeit, was glaube ich, was andere über mich denken? Und die dritte Möglichkeit ist, was denke ich denn selbst über mich? Ich will euch da ein bisschen Beispiele dazu geben. Über das erste, wenn man denkt, ich bin das, was andere von mir denken, das ist meine Identität. Zum Beispiel, was deine Schulkollegen oder Arbeitskollegen, was deine Nachbarn über dich denken, die Leute im Verein oder die Leute heute Abend hier, ganz egal, dann ist ja das Problem, dass es sehr abhängig davon ist, wen du fragst, wie die dich sehen. Jetzt stell dir einfach mal vor, du würdest mich einmal besuchen zu Hause bei mir. Ich bin von einem kleinen, wunderschönen Örtchen im Hohenlohekreis, in Neuenstein, wohnen wir im Moment wieder. Und du würdest nach Neuenstein kommen und du würdest dort auf der Straße und in den Häusern einfach etliche Leute fragen, du, wer ist denn eigentlich der Tobias Klei? Da würden dir vielleicht manche sagen, er ist eigentlich ein ganz netter Kerl, ganz sympathisch, ein bisschen komisch, 5 Kinder hat er halt und eine Amerikanerin als Frau und so weiter. Und andere würden dir vielleicht sagen, das ist ein extremer Fanatiker. Der schafft gar nichts Gescheites. Dann ist er am Wochenende immer weg, abends ist er dauernd weg, aber tagsüber keine Ahnung, was der treibt. Das wird völlig darauf ankommen, wen du fragst, wer ich bin. Und weißt du, es gibt viele von uns, die können die negativen Dinge einfach ausblenden und die fühlen sich immer gut und immer toll und immer wertvoll. Und dann geht es da vielleicht wie mir manchmal. Du hast den Hang dazu, dich auf die negativen Stimmen zu konzentrieren. Und du fühlst dich wertlos und bescheuert, unwürdig, unbedeutend. Mein Selbstwertgefühl geht die ganze Zeit rauf und runter, je nachdem, wen ich frage, wie Achterbahn. Das ist das Resultat davon, wenn ich meine Identität aufbaue auf anderen, was die über mich denken. Jetzt mal das Zweite. Wenn ich meine Identität darauf aufbaue, auf dem, was ich glaube, was andere über mich denken, dann sind es immer Spekulationen oder Vermutungen, die ich halt habe. Und meistens oder sehr oft irren wir dabei. Ich merke immer wieder, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, die machen sich ständig Gedanken darüber, wenn die nicht das neueste Smartphone haben, ja, was denken denn jetzt die anderen darüber? Und ganz arg oft kommt es so rüber, wie dass sie sagen, ja, ich glaube, dass der andere jetzt über mich denkt, hat er es ja völlig out mit seinem Smartphone da. Das kann sein, dass das der andere denkt. Es kann aber auch sein, dass der andere so beschäftigt ist mit sich selber, dass es dem völlig schnuppe ist, was der für ein Smartphone hat. Es wäre mal interessant, eure Gedanken jetzt gerade zu sehen in Bezug darauf, was ihr gedacht habt, in Bezug auf das, was ihr anzieht heute Abend. Vielleicht hast du auch gedacht, ja, wenn ich das anziehe, vielleicht denkt der das über mich. Und dann hast du wieder was anderes angezogen. Ja, manche sind schon dabei, da war es so, gell? So ist es. Eigentlich total bescheuert. Aber so sind wir Menschen oft. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit oder Grundlage, wie ich meine Identität finden kann, wenn ich mich auf menschliche Weisheit verlasse. Ich baue meine Identität auf dem, was ich über mich selber glaube. Und das hängt dann auch wieder total von meiner Tagesverfassung ab und vor allem mit wem ich mich vergleiche. Wenn ich mich zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten aus irgendeinem Brennpunkt in Berlin zum Beispiel vergleiche, die kaum über die Runden kommen, die in irgendeiner Plattensiedlung wohnen, ein paar hundert Familien oder Familienkonstellationen oder was auch immer, wie auch immer die nennst, die hausen da so mehr oder weniger drin, da fühlst du dich wahrscheinlich immer extrem gebildet, total privilegiert und gut. Wenn du dich jetzt vielleicht mit deinen Nachbarn vergleichst, und ich bin ja da mal durch die Siedlung gelaufen in Rohrau, da bei Bühlers, gell, beim Carlo und bei der Andrea. Und da scheinen viele beim Daimler zu arbeiten. Und da hat er mal so die Autos gesehen, die da vor den Garagen stehen. Also wenn dich mit denen vergleichst, dann denkst du wahrscheinlich, ja, ich bin der Ärmste. Ich bin echt zu bedauern mit dem lahmen Karren, den ich da fahre. Und da gibt es eben manche Tage, da denke ich, ich bin der Beste und andere Tage, wo du denkst, ich bin der letzte Versager. Die große Frage, wer bin ich? Wer bist du? Da gibt es noch die zweite Möglichkeit, rauszufinden, wer du bist, wer ich bin. Und die scheint uns Menschen oft völlig absurd. Aber einfach mal Gott zu fragen. Ich will dir mal ein paar Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium. Das ist ein Buch im Neuen Testament, das vierte Buch im Neuen Testament. Und da steht mal was drin über Jesus. Das steht im Johannes Kapitel 2, die Verse 23 bis 25. Und das lese ich euch einfach mal vor. Da steht nämlich, oder Vers 24, können wir auch sagen, und 25. Da steht drin, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen, den Menschen, nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen. Denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus Christus weiß genau, wer jeder Mensch ist. Er kennt alle Menschen. Und darum ist die Meinung Gottes in Bezug auf Identität nicht angewiesen auf Psychologen oder auf dein Feedback oder mein Feedback. Gott weiß, wer wir sind. Und wenn du herausfinden willst, wer du wirklich bist, dann kannst du dich auf menschliche Weisheit konzentrieren und dann wird es ständig drastisch schwanken. Oder du kannst dich bei Gott orientieren. Und es gibt dir Beständigkeit, ein festes Fundament. Ich habe euch heute mal was mitgebracht. Und zwar sind es zwei Gläser. Ich hoffe, ihr seht es. Seht ihr das? Auch von ganz hinten, gell? Ist ein bisschen klein, aber ich sage noch was dazu. Das eine ist ein leeres Glas. Und das zweite ist ein Glas mit Inhalt. Das leere Glas, nehmen wir einfach mal repräsentativ für uns als Mensch. Das Glas mit Inhalt, nehmen wir einfach mal stellvertretend als Bild für ein Kind Gottes. Das Interessante bei diesen zwei Gläsern ist, nicht das Glas macht den Unterschied, sondern das, was drin ist. Warum ist das zum Beispiel ein Gesellsgläsle und das ein leeres Glas? Ganz einfach. Nur aus dem einen Grund, weil halt Marmelade da drin ist, in dem Ding. Was macht aus einem stinknormalen Glas ein Gesellsgläsle? Nur der Inhalt. Da kommt es gar nicht groß auf die Größe an von dem Ding, wie dick das ist oder wie dünn oder wie schlank oder wie sportlich oder sonst irgendwas das Ding ist. Einfach nur, weil Marmelade drin ist, sagen wir, das ist ein Gesellsgläsle. Obwohl da alles Mögliche drin sein könnte. Stell dir das mal daher, darf ich das machen? Der wird auch nicht dreckig. So. Jeder Mensch, auch du, bist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Genau so, wie du bist. Aber weißt du, erst wenn Gott in dir wohnt, dann bist du Kind Gottes. Dann weißt du, wer du bist. Meine Identität, die kommt nicht davon, ob ich sportlich bin oder unsportlich bin, dick oder dünn, erfolgreich oder was auch immer, sondern von dem, der mich füllt, der mir Inhalt gibt in meinem Leben. Der Inhalt bestimmt, wer du wirklich bist. Und in der Bibel gibt es so einen faszinierenden Vers, in Kolosser 1, Vers 27. Da steht einmal drin, dass das eigentliche Geheimnis ist. Interessant, steht drin, ist ein Geheimnis, aber dann sagt er gleich, was das Geheimnis ist. Und das Interessante ist, in der Bibel gibt es Geheimnisse, die geoffenbart werden, die trotzdem unglaublich schwer zu greifen und zu verstehen sind. Und das ist das Geheimnis. Da sagt ein Mann, der viel geschrieben hat in der Bibel, der Paulus, der sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da spricht er über den Inhalt in uns Menschen und was das mit uns macht, was es uns ermöglicht. Ich habe euch da nochmal was mitgebracht. Das sind zwei Saftpackungen. Die sehen genau gleich aus. Jetzt einfach mal die Frage für dich. Welche ist voll und welche ist leer? Keine Ahnung, gell? Das könnt ihr jetzt 100-mal machen und es wäre nur reines Glück. Meine 50% Chance hast du ja. Aber die eine, da, hört ihr das am Mikrofon? Da ist was drin und da ist gar nichts drin. Also das ist leer. Äußerlich sieht es genau gleich aus, aber was komplett anderes. Das eine schmeißt einfach weg Das andere wird ein Schwabe nie wegschmeißen. Und genauso ist es mit uns Menschen. Gott unterscheidet zwischen zwei Arten von Menschen, die sich äußerlich, wie diese zwei Safthüten, genau gleich sind. Der unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht oder zwischen dick und dünn oder zwischen Mann und Frau oder jung und alt oder sonst irgendwas, so wie wir uns oft einteilen. Der unterscheidet auch nicht, ob du super fleißig bist oder super faul. Macht Gott nicht. Oder ob du erfolgreich bist im Leben oder ein Versager, aus menschlicher Sicht. Das spielt bei Gott keine Rolle. Gott unterscheidet zwischen Menschen, die in Christus sind und Christus in ihnen. Das heißt, die Kinder Gottes geworden sind, die das, was Jesus für sie sein will, komplett in Anspruch genommen haben. Seinen Tod am Kreuz mit aller Vergebung, sein neues Leben und seinen Geist, den er uns schenken will. Und jenen, die nicht in Christus sind, die nicht mit Gott leben. Und diese Phrase in Christus wird einfach in der Bibel immer wieder benutzt, 196 Mal im Neuen Testament, um einen Christen zu beschreiben. Christ wird ein Mensch allein dadurch, dass er Jesus Christus einlädt in sein Leben und sagt, Jesus, du sollst mich füllen. Du sollst meinem Leben Inhalt geben. Du kannst mir Identität geben. Christ wirst du nur durch den Inhalt, nicht durch dein äußeres Tun, durch Kirchenzugehörigkeit, dass du heute Abend hier drin sitzt, durch Heirat oder durch irgendwelche Eltern oder Familie. Das zählt alles vor Gott nicht. Und wenn du so in die Bibel reinschaust, dann wird es immer wieder beschrieben, dieser eine Mensch und dieser andere Mensch, diese zwei hier, der innerlich leer ist und der, in dem Christus wohnt, in dem Gott wohnt. Und zwar wird es zum Beispiel beschrieben, Menschen, die Jesus nicht kennen, das sind Menschen, die versklavt sind in Schuld. Das hört sich mal brutal an. Was heißt, die haben eigentlich keine andere Wahl, als immer wieder einfach in Dingen zu leben, die Gott gar nicht gefallen. Wenn ein Mensch Christus in seinem Leben hat, dann macht er auch immer wieder Dinge, die Gott nicht gefallen. Da kann er mich ganz vorne hinstellen. Aber Jesus in mir will mir das ermöglichen, schenkt mir die Kraft, erstmal davon frei zu werden. Ein Mensch ohne Jesus, der ist verloren in sich selber. Ein Mensch, der Jesus kennt, der ist gerettet und gefunden in Jesus. Ein Mensch ohne Jesus, der ist geistlich tot und der ist leer vor Gott. Völlig nackt. Ein Mensch, der Christus hat in seinem Leben, der ist lebendig, der ist gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und er ist bekleidet mit der Reinheit und mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Der eine Mensch ist ein Mensch, der ist getrennt von Gott. Der andere Mensch ist ein Mensch, der Teilhaber ist von Gottes Charakter, seiner göttlichen Natur. Der eine Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Der andere Mensch ist ein Kind Gottes. Das ist der Unterschied, den die Bibel immer wieder rausbringt. In Christus erkennt ein Mensch seine wahre Identität. Die ist dir nämlich von Anfang an von dem lebendigen Gott gegeben worden. Du bist sein Ebenbild. Und deshalb wirst du sie auch heute, selbst im Jahr 2020, nur allein in ihm finden. Warum ist es so wesentlich zu verstehen? Nun, weil die Identität, die mir von Gott gegeben ist, die einzige Identität bleibt und ist, die mir niemand auf der Welt nehmen kann. Nicht mal der Tod, der körperliche. Die bleibt in Ewigkeit bestehen. Sie ist nicht abhängig davon, was ich tue, von meinem Benehmen, von meiner Religion, von meiner Kultur, von meinem Ansehen, von dem, was ich habe oder nicht habe. Meine Identität ist allein abhängig von Gott und was er über mich denkt. Und das zu wissen und das zu glauben, das wird bestimmen, wie du deinen Alltag lebst. Dein alltägliches Verhalten und dein Leben sind abhängig davon, ob du weißt, wer du bist. Stell dir einfach einmal vor, ich bin zu Hause in meinem Büro. Also ich habe so ein Büro und da kommen auch immer wieder viele Leute rein. Und wenn da irgendwelche Leute reinkommen, die jetzt nicht so kennen oder so, die einfach mal besuchen wollen oder mal reden wollen oder was auch immer für einen Grund haben, warum sie kommen, dann kommen die erstmal, die klopfen erstmal an und dann kommen die rein, wenn ich dann sage herein, sonst kommst du nicht rein, die warten einfach dann draußen. Und ich habe noch keinen gehabt, der sich einfach irgendwo da hingesetzt hat, auf die Couch, die da drin steht in dem Büro. Sondern wenn ich ihm gesagt habe, ja setz dich doch, dann hat er sich hingesetzt. Jetzt habe ich ja 5 Kinder. Jetzt nehmen wir mal den Kleinsten, der Lasse. Und wenn der da kommt, also der klopft nicht, der rennt einfach rein. Und der fragt auch nicht, ob er sich hinsetzen kann, der legt sich einfach gleich drauf auf die Couch oder springt mir gleich auf den Schoß. Und weißt du, warum der sich so völlig anders verhält? Weil er weiß, dass er mein Kind ist. Und ich will dich heute Abend fragen, wer bist du? Wer oder was gibt dir Identität? Erkannt. Gott hat dich schon längst erkannt. Der kennt dich durch und durch. Die Frage ist, hast du schon erkannt und persönlich angenommen, was er für dich sein kann und sein will? Dass er dich füllen will, dein Leben. Wenn ein Mensch seine Identität nicht in Gott, seinem Schöpfer, findet, dann wird aus einem Menschen, der mit Rückgrat und Sinn im Leben stehen kann, weil er eine unerschütterliche Identität hat und deswegen anderen was zu bieten hat, zu geben hat, wird ein leerer, wankelmütiger Mensch, der bedürftig ist, weil er ständig darauf angewiesen ist, andere ständig braucht oder vielleicht sogar missbraucht, um sich selber zu finden. Und deswegen hat er auch nichts zu geben. Wenn ich mal erkannt und angenommen habe, dass er mich kennt, dann hat mein Leben ein unerschütterliches Fundament. Und ich will abschließen mit einem wunderbaren Vers, der auch in diesem Johannesevangelium steht. Da sagt Jesus nämlich mal über sich selber: So viele mich, ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist ein wunderschöner Vers. Die, die ihn aufnahmen, das heißt letztendlich die, die sich von ihm füllen lassen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das ist die eine Identität, die dir nichts und niemand nehmen kann. Ganz egal, was noch kommt in dieser Welt. Und deswegen lädt dich Gott heute Abend ein. Er lädt dich ein, ihn aufzunehmen. Dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Und sein Kind zu werden. Nicht sein Geschöpf zu bleiben, das durch und durch geliebt ist, sondern sein Kind zu werden. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, was dir jetzt gerade so durch den Kopf geht. Aber vielleicht weißt du heute Abend ganz genau, ja, das ist dran. Ich brauche diesen Jesus. Mein Leben ist eigentlich so: Wenn ich meinen Beruf verlieren würde, wenn ich meine Freunde verlieren würde, vielleicht meinen Partner verlieren würde, ich hätte keine Ahnung, wer ich bin. Dann lädt Jesus dich ein, einen Vertrauensschritt zu machen. Und dann kannst du ihm das ganz einfach sagen, heute Abend. Es ist echt total wunderbar hier. Goi-Festival, die haben extra so eine Karte vorbereitet. Und da ist ein Gebet drauf. Ein Gebet, wie das aussehen kann, wenn ein Mensch sagt zu Gott, Gott, ich brauche dich. Und ich will dir das Gebet einfach mal vorlesen. Mir ist wichtig, dass du weißt, wie dieses Gebet lauten könnte. Da geht es nicht darum, das perfekte Gebet formuliert zu haben. Aber es ist eine Hilfestellung. Letztendlich schaut Gott auf dein Herz. Ich will dir dieses Gebet einfach mal vorlesen. Kriegen wir das? Super. Du könntest da Gott zum Beispiel sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir, dass ich gesündigt habe. Ich habe ohne dich gelebt. Man könnte auch sagen, ich habe versucht, meine Identität woanders zu finden. Ich bin auf meinen eigenen Wegen gegangen. Aber jetzt will ich zu dir zurückkehren. Danke, dass du mich annimmst. Oder man könnte auch sagen, danke dafür, dass du mich füllst, dass du mir Inhalt gibst, meinem Leben. Danke, dass du, Herr Jesus Christus, für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mir ein neues Leben schenkst, das ist ein ganz anderes Leben. So leere Safttüte und eine volle Safttüte. Und danke, dass mich nichts und niemand heute, morgen und in Ewigkeit von deiner Liebe trennen kann. Von diesem Tag an will ich dir nachfolgen. Und das heißt ganz einfach, von jetzt an will ich mit dir unterwegs sein. Wir werden jetzt gleich ein bisschen so Hintergrundmusik haben und ich werde genau einfach dieses Gebet sprechen. Das Gebet wird auch vorne an der Leinwand angestrahlt sein, du kannst es mitlesen. Und ich werde nach jeder Zeile eine kurze Pause lassen. Und Jesus lädt dich ein, einfach mit ihm zu reden heute Abend. Das festzumachen, sein Kind zu sein und zu werden. Beten wir noch gemeinsam. Und wenn du willst, kannst du heute jetzt mit Gott reden und kannst ihm sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir, dass ich gesündigt habe. Ich habe ohne dich gelebt. Ich bin auf meinen eigenen Wegen gegangen. Aber jetzt will ich zu dir zurückkehren. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du, Jesus Christus, für meine Sünde und meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mir neues Leben schenkst. Danke, dass mich nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann. Heute, morgen und in Ewigkeit. Von diesem Tag an will ich mit dir leben. Amen. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast jetzt viele Fragen oder viele Ergänzungen oder vielleicht auch vieles, was dir total gegen den Strich ging. Und weißt du, da gibt es deswegen extra Leute dafür, die dafür da sind. Du kannst gerne auch zu mir kommen. Leute, die da sind, um dir zuzuhören, deinen Einwänden, deinen Fragen, dem, was dir so durch den Kopf geht. aber auch Leute, die dir einfach zusprechen wollen, dass wenn du heute Abend dieses Gebet mitgesprochen hast, du Gottes Kind bist, die für dich beten wollen, die dir gerne nochmal Dinge erklären können. Und es soll einfach auch die Möglichkeit geben, heute Abend hier nach vorne zu kommen zu dem Kreuz. Das Kreuz ist das Symbol, das für das Sterben und Leben Jesu steht. Und was du machen kannst, wenn du willst, da liegt so ein Stempelkissen da. Und du kannst es einfach machen, deinen Daumen oder deinen Finger auf das Stempelkissen drücken und dann hat es da so ein weißes Blatt Papier auf dem Kreuz. Und da kannst du einfach so einen Abdruck hinterlassen. Wie so ein Fußabdruck, einen Fingerabdruck. Einfach um Gott nochmal zu sagen, ja, ich bin dein Kind. Ich gehöre zu dir. Und egal was noch kommt in meinem Leben, das ist die Identität, die unerschütterlich ist. Hey, ich wünsche dir Gottes Segen. Du kannst diese Angebote in Anspruch nehmen, jetzt wenn wir noch so ein paar Musikstücke hören, aber du kannst dieses Angebot auch gerne in Anspruch hören, wenn der offizielle Teil von der Veranstaltung vorbei ist. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend nicht nach Hause gehst, ohne zu wissen, ja, ich gehöre Jesus und er gehört mir. Ich bin sein Kind. Guten Abend wünsche ich euch noch.
Benni, sehr cool, was du drauf hast. Vielen Dank, dass du uns da diese Schlagwerke lieb machst. Echt richtig beeindruckend. Tobi, ich danke auch dir für deine Message. Wer noch nicht genug vom Tobi hat, da hinten an der Technik kann man CDs kaufen von der Veranstaltung heute und auch von den vergangenen Veranstaltungen. Da lade ich euch ein, falls ihr da Lust drauf habt. Und der Tobi wird natürlich auch morgen wieder hier sein, von dem her herzliche Einladung, morgen vorbeizukommen. Bevor wir zum Ende kommen, will ich euch noch ein Projekt vorstellen, beziehungsweise der Thomas Walter, der sich jetzt zu mir neben mir auf die Bühne begibt. Der Thomas hat schon seit ein paar Monaten an einem interessanten Projekt gearbeitet, das nennt sich Las Fuentes International. Thomas, wer oder was ist eigentlich dieses Projekt?
Ich glaube, wir haben ein Problem, ich habe kein Mikro.
Ist ein Argument. Du kriegst aber eins. On, off, jawohl.
Geht ab. Super, danke. Ja, Las Fuentes International, wir sind eines der jüngsten und kleinsten Kinder der Kontaktmission, also wir gehören zur Kontaktmission. Und dann unter dem Las Fuentes stehen wieder drei ja, gläubige Christen, denen Gott einen Auftrag aufs Herz gelegt hat. Ja, wir wollten einfach auch mit am Reich Gottes bauen, mit unseren Mitteln, mit unseren Möglichkeiten und mit unseren Ressourcen.
Was heißt, ihr wolltet am Reich Gottes bauen, beziehungsweise was ist eure Aufgabe?
Ja, wir bauen wirklich. Wir haben uns vor 2 Jahren auf einer Sommerbibelschule kennengelernt. Wir sind 3 Männer, die unterschiedliche Fähigkeiten, Wissen, Ideen haben. Und wir haben vom Missionsbericht gehört, dass es da wirklich an einem der schönsten Flecken der Welt wohl, wo man vielleicht viel Geld zahlen würde, wenn man da hinkommt, die Leute ein ganz großes Problem haben. Die haben so schlechtes Wasser, dass sie es nicht mehr trinken könnten. Und es war so ein bisschen unseren Aufruf, uns da ein paar Gedanken dazu machen. Wir haben halt schnell überlegt, gesagt, das kann ja kein Problem sein, so eine Wasserreinigung muss ja schnell gehen. Dann hat er uns erzählt, dieser Missionar, sagt, hey, das ist gar nicht so einfach, dort kommt man fast nicht hin. Man kann nicht hinfliegen, man muss mit kleinen Katamaranen und Geld haben die Leute auch nicht. Und daraufhin haben wir mal versucht, uns zusammenzusetzen, haben uns ein paar Gedanken gemacht und haben dann auf einmal gemerkt, ganz klar, wie Gott uns führt, wie Gott uns Türen öffnet, wie Gott uns Ideen zeigt und auch einfach viele Sachen ermöglicht hat. Und so haben wir es geschafft, innerhalb eines Jahres unsere erste Wasseraufbereitungsanlage zu bauen. Jetzt stellt ihr euch sicher die Frage, das kann ja kein Problem sein, so eine Wasseraufbereitung zu bauen. Ja, sicher ist kein Problem, die zu bauen. Aber wir hatten so ein paar Gedanken im Kopf, ein paar Ideen, dass die ganz klein sein muss, dass die ganz leicht sein muss, dass man dort oft gar keinen Strom hat und dass sie möglichst keine Chemie braucht. Ja, und das haben wir jetzt wohl geschafft. Hinter steht so ein Prototyp. 2 Anlagen sind auch schon draußen, eine in Madagaskar, eine steht in Indien und produziert da sauberes Wasser. Und wir haben da vielleicht nochmal einen zweiten Gedanken mit verbunden. Uns war es wichtig, nicht nur irgendwie wie eine Firma eine Anlage zu bauen, die einfach irgendwo rausgeht und produziert, sondern uns war es eigentlich viel mehr wichtig, 2 Aspekte zu haben. Der eine Aspekt ist, na klar, sauberes Wasser zu bringen. Mit dieser Anlage schafft man das. Und der zweite Aspekt war, lebendiges Wasser zu bringen. Ja, wie es in Offenbarung auch ist, wie vor, ich glaube, vor 2 Jahren war das mal so der Jahresspruch. Ja, dass wir diese Anlagen auch gezielt Missionaren an die Hand geben, damit es vielleicht für die ein Türöffner ist, dass ihr sagen könnt, Leute, zu mir könnt ihr kommen, wir können euer Wasser sauber machen und wir können euch gleichzeitig das Evangelium weitergeben. Das ist für uns mit eine Hauptmotivation, warum wir diese Anlagen bauen, einfach, dass Gottes Reich gebaut wird, wenn wir es jetzt vielleicht auch nicht mit dem Wort bauen, sondern durch technische Ausstattung, die wir einfach werken, Missionare zur Verfügung stellen wollen. Das ist uns ganz wichtig. Und für dieses Jahr haben wir schon 3 Anlagen, die hauptsächlich nach Afrika gehen, wo wir auch dort Missionarsfamilien unterstützen wollen, die bei verschiedenen Missionsgemeinschaften arbeiten. Also wir sind nicht nur für die Kontaktmission da, sondern einfach für Missionare. Ein Missionars-Ehepaar, die sind sogar aus Holzgerlingen, die Frau, die jetzt nach Kenia gehen, denen stellen wir Anlage. Eine Familie, das sind Holländer, die sind in Äthiopien. Und dann haben wir noch eine Anlage, das sind ja, Missionare der Kontaktmission im Südsudan, die gar kein Trinkwasser vor Ort haben, sprich, die müssen irgendwie mit Zisternenwasser arbeiten. Und das wollen wir ihnen zur Verfügung stellen. Und für 21 haben wir eigentlich 15 Anlagen, die wir Richtung Mikronesien, Philippinen schicken wollen, wo wirklich Leute zwar Wasser haben, aber das man nicht trinken kann. Und bis jetzt schaffen wir es noch so, dass wir aus eigenen Mitteln das finanzieren und auch den Leuten einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Aber natürlich, je mehr kommen, je schwieriger wird es auch für uns, aus eigenen Mitteln zu schaffen. Und deshalb haben wir uns besonders gefreut, dass wir das Spendenprojekt vom Golffestival sein dürfen. Sprich, das, was überbleibt, können wir dann einsetzen, um neue Anlagen zu bauen, um die rauszugeben wirklich an Leute, die kein sauberes Wasser haben und auch vielleicht noch keinen Zugang hatten zu lebendigem Wasser. Das ist eigentlich unser Ziel, unsere Motivation, unsere Aufgabe. Jetzt fragt sich vielleicht jemand nur, was kostet denn so ein Ding? So ein Ding kostet genau auf den Cent das, was wir ausgeben müssen, um die Materialien zu beschaffen. Sprich, wir bauen das umsonst, wir nutzen unsere Ressourcen. Meine zwei Kollegen haben eine Firma, da können wir immer ganz viel machen und ganz viel Material auch bekommen. Und der reine Materialwert circa sind 1500 Euro. Also nur, dass man sich vorstellen kann, wenn wir da so eine Anlage rausstellen für 1500 Euro, schaffen wir es manchmal sogar, die dorthin zu schicken, weil sie sehr leicht ist. Und die bringt 400 Liter sauberes Wasser in der Stunde. Sprich, wir können am Tag mehrere tausend Liter Trinkwasser aufbereiten und zwar immer frisch. Wir speichern, wir müssen nicht speichern, sondern wir können immer direkt durcharbeiten und das alles mit einer Stromleistung von 17 Watt, die wir ungefähr brauchen für einen UV-Filter. So, jetzt habe ich euch aber viel erklärt. Eigentlich wollten wir nur zwei, drei Sätze machen, gell Robin, aber manchmal kommt man so in Fahrt. Ich bin nachher da hinten, wer Bock hat, mehr zu wissen, vielleicht auch ein bisschen die Geschichte zu hören, wie wir uns gefunden haben, wie Gott uns Türen geöffnet hat, der darf gern auf mich zukommen. Ich bedanke mich schon mal für alles, was ihr uns geben wollt. Vielen Dank. Ich habe gerade einen kurzen Handzeichen gesehen. Ja. Kommen Sie nachher auf mich zu. Meerwasser ist eine ganz andere Geschichte. Das muss man ein bisschen anders machen. Ist nicht reine Trinkwasser, Brunnenwasseranlage, die bestehendes Wasser, das verkeimt ist, reinigt, nicht entsalzt. Kommen Sie nachher vorbei, ich kann Ihnen da ganz viel dazu erzählen. Vielen Dank für das, dass ihr einfach jetzt das ertragen habt, zuzuhören.
Thomas, danke für die ausführlichen Worte. Genau, am Ausgang findet ihr so orangene Türme. Wenn ihr Lust habt, das Projekt zu unterstützen, wir freuen uns einfach, wenn ihr das auch auf dem Herz habt. Ich darf euch noch einladen, hier zu bleiben. Wir haben noch massig Burger und Crepes hinten an unserem Stand. Genau, kommt einfach vorbei und greift zu. Dann möchte ich auch euch nochmal ans Herz legen, hier vorne ans Kreuz zu kommen. Wer möchte, wer das Gebet mitgebetet hat, seinen Fingerabdruck zu hinterlassen. Das Gebet, das gibt es auch auf Karten, die liegen da vorne aus. Und kommt einfach auf die Mitarbeiter zu, wenn ihr Lust habt, irgendwie zu reden, wenn ihr ein offenes Ohr braucht. Die sind für euch da und die hören euch zu. Und nach dem GOI-Festival wird es auch verschiedene Veranstaltungen geben, verschiedene Nacharbeit, wenn man einfach noch mehr vom Glauben wissen möchte. Die verschiedenen Angebote, ihr findet hinten Flyer und nachher wird es auch nochmal hier auf der Leinwand gezeigt werden. Jetzt zum Abschluss darf ich nochmal einen Benni nach oben bitten. Er wird uns noch ein letztes Stück spielen. Ich sage schon mal vielen Dank für euer Kommen. Schön, dass ihr da wart. Nutzt noch die Angebote, die es hier gibt. Und vielleicht sehen wir uns morgen. Noch einen guten Nachhauseweg. Bis dann. Ciao.
Ja, vielen Dank dir, Benny. Ich wollte eigentlich nicht mehr nach oben kommen, aber ich habe doch eins vergessen. Wer sind eigentlich die Mitarbeiter, von denen wir vorhin gesprochen haben? Das sind natürlich die mit dem Mitarbeiterschild und ihrem Namen drauf. Von dem her wäre die Frage auch geklärt. Nochmal danke fürs Kommen und noch einen schönen Abend. Ciao.